bittet den Herrn der Ernte. Grüß Gott und willkommen zu dieser kommenden Stunde, sagt Gabi Fröhlich. Der Priestermangel beschäftigt die Kirche in der ganzen westlichen Welt seit Jahrzehnten. Die Zahl der Anwärter auf das Priestertum geht zurück und alle Bemühungen der Zentren für Berufungspastoral scheinen daran nicht viel ändern zu können. Interessanterweise gibt es aber auch vereinzelt Orte, die mitten in dieser Wüste wie blühende Oasen wirken. Wie kommt das? Was wird dort anders gemacht oder wird dort überhaupt etwas anders gemacht? Einer dieser Orte ist das überdiözesane Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz bei Wien. Dort herrscht im Gegensatz zu so vielen anderen Seminaren in Europa nicht gähnende Leere, sondern dort sind rund 170 Priesteramtsanwärter aus 12 Diözesen und 8 verschiedenen Ordensgemeinschaften in Ausbildung. 170. Pater Dr. Anton Lesser war mehrere Jahre lang Direktor dieses Seminars und er spricht über das Thema Berufung, besonders Priesterberufung in unserer Radio Horeb Reihe Bittet den Herrn der Ernte. Pater Anton ist uns zugeschaltet aus dem Passionistenkloster der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Niederösterreich, das er mittlerweile als Rektor leitet. Herzlich willkommen, Pater Anton.
Einen schönen guten Nachmittag, liebe Frau Fröhlich und liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie uns zugeschaltet sind über Radio Horeb.
Pater Anton, Sie haben Ihre Reihe über das Priestertum und Berufungen zum Priestertum bewusst unter das Zitat aus dem 9. Kapitel des Matthäusevangeliums gestellt, bittet den Herrn der Ernte, weiter geht es, dass er Arbeiter senden möge in seine Ernte. Das lässt natürlich die Frage aufkommen, sind es am Ende gar nicht so sehr wir mit unseren pastoralen Bemühungen, die ein Priesterseminar füllen können, sondern geht es zunächst um diese Haltung des Gebets und der Bitte?
Ja, ich glaube, dass es hier einfach verschiedene Gegebenheiten, dass die vorliegen, die einfach zu berücksichtigen sind. Ich möchte gern ein paar Thesen vorstellen, die wir uns auch in einem Arbeitskreis, dem ich angehören darf, für Berufungspastoral der Erzdiözese Wien mal gefunden haben und auch unterstellen. Mhm. Freilich, ich könnte auch etwas provokanter formulieren. Der Herr sagt uns, bittet den Herrn der Ernte, Arbeit in den Weinberg zu schicken. Und wenn ich in die Pfarreien schaue, in die Kathedralen und Dome, ich könnte es provokant formulieren, solange dort nicht jede Woche mindestens eine Stunde eucharistische Anbetung gehalten wird, einfach mit dieser Herzensbitte, Herr, schick uns doch Hirten und schick uns doch Arbeiter in unseren Weinberg, die auch sehr unterschiedlicher Färbung sein können. Wir bitten dich um Arbeiter im Weinberg Gottes. Solange scheint der Druck noch nicht groß genug zu sein. Mhm. Also ich sage in die Pfarrkirchen, in den Ordensgemeinschaften jede Woche einfach zu sagen, okay, wir wollen sogar eine Stunde, vielleicht sogar einen Tag einsetzen, um wirklich viel Arbeit für den Weinberg zu gewinnen, dann wäre das mal ein Ansatz, nicht?
Das werden wir erstmal verstehen.
Bitte?
Entschuldigen Sie, dass wir erstmal verstehen, dass wir es alleine nicht schaffen können und dann uns wirklich an den wenden, der uns eigentlich, der derjenige ist, der eigentlich in die Herzen hineinruft. Aber ich meine, es ist ja auch so, Pater Anton, ich meine, Sie machen ja auch mit bei so einem Kreis. Beruf Ernte heißt ja auch, dass vorher kräftig gearbeitet wurde, um den Boden vorzubereiten, zu säen, zu wässern, gegebenenfalls auch zu beschneiden. Also das heißt, das impliziert ja auch, dass wir als Kirche auch etwas tun können. Und wir freuen uns jetzt, wenn Sie uns da auch aus Ihren Erfahrungen, auch aus den Gesprächen, die Sie da führen in Österreich, dass Sie uns da mitteilen können, ein wenig uns daran Anteil haben lassen können, was es damit auf sich haben kann, wenn wir über Berufungspastoral sprechen.
Gerne. Vielleicht beginnen wir mit einem kurzen Gebet, das ich entnommen habe, dem Beten des jetzt mittlerweile heiligen Papst Johannes Paul II. Zu einem der Weltgebetstag für geistliche Berufe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Vater, du immerwährender Quell des Seins und der Liebe, der du im lebendigen Menschen den Glanz deiner Herrlichkeit offenbarst und der du sein Herz, der du in sein Herz den Keim deines Rufes legst. Lass nicht zu, dass irgendjemand durch unsere Nachlässigkeit dieses Geschenk nicht wahrnimmt oder wieder verliert, sondern dass alle voller Selbstlosigkeit den Weg gehen können, auf dem deine Liebe Wirklichkeit wird. Herr Jesus, der du auf deiner Pilgerschaft auf den Straßen Palästinas die Apostel erwählt und berufen hast, du hast ihnen die Aufgabe anvertraut, das Evangelium zu verkünden, den Gläubigen gute Hirten zu sein und den Gottesdienst zu feiern. Lass es in deiner Kirche auch heute nicht an zahlreichen heiligen Priestern und Ordensleuten fehlen, die allen die Erlösungsgaben deines Todes und deiner Auferstehung bringen. Heiliger Geist, der du die Kirche durch die ständige Ausgießung deiner Gaben heiligst, schenke den Herzen der zum Ordensleben Berufenen eine feste und innige Leidenschaft für dein Reich, damit sie ihr Leben in einem selbstlosen und bedingungslosen und unbedingten Ja in den Dienst des Evangeliums stellen. Heiligste Jungfrau, die du dich selbst ohne Zögern dem Allmächtigen für die Verwirklichung seines Heilsplans zur Verfügung gestellt hast, lass die Herzen der jungen Menschen Vertrauen fassen, damit es immer eifrige Hirten gebe, die das christliche Volk auf dem Weg des Lebens führen und gottgeweihte Seelen, die in Keuschheit, Armut und Gehorsam Zeugnis geben für die befreiende Gegenwart deines auferstandenen Sohnes, Jesus Christus. Amen. Ich möchte zunächst, vielleicht ein wenig Zeugnis geben. Ich komme gerade aus Assisi. Ich durfte dort in einem Klausurkloster die Exerzitien für die Schwestern dort halten, bei den Kapuzinerklarissinnen. Es gibt eine deutsche Gemeinschaft, ein deutsches Kloster in Assisi selbst. Es gibt dort gute und zahlreiche Berufungen. Es war für mich selbst erbauend und schön zu sehen, wie Gott eine solche Gemeinschaft führt, was er Großes in den Seelen wirkt. Und dass die Berufung und der Ruf etwas Zeitloses ist, das zu allen Zeiten und in allen Umständen, auch wenn die Äußeren etwas, ich sage mal, weniger vorteilhaft sein mögen, dass er sie einfach schenkt. Ich darf Mitglied einer Gruppe sein, die in der Erzdiözese Wien für Berufungspastoral zuständig ist. Der Kardinal hat das neu geordnet und hat ein Team zusammengestellt. Es gibt einen Mann, den Darko Trabauer, der zuständig ist für die ganze Gruppe und auch für die Koordination und für die Arbeiten dort. Und es sind dann in diesem Team einige Priester, eine gottgeweihte Jungfrau, ein Diakon, die alle irgendwie dafür brennen, dass das Große und Schöne, das Gott in den Menschen hier angelegt hat zur Verwirklichung seines Reiches, dass das wieder erkannt und auch ins Leben kommen und finden darf. Bei einem Vortrag zu diesem Thema habe ich 7 Thesen zusammengefasst, die mit Berufungspastoral zu tun haben. Die erste These: Es besteht eine große Unwissenheit über das Wesen des Weihepriestertums und das Wesen des gottgeweihten Lebens. Diese Unwissenheit und Ignoranz besteht einmal in der Gesellschaft, aber auch bei vielen Gläubigen, bei kirchlichen Mitarbeitern und bei den Priestern und Ordensleuten selbst. Also die Frage, worin besteht das Besondere, mit dem Christus Welt und Kirche ausschließlich im Weihepriestertum oder im gottgeweihten Leben beschenkt, das scheint nicht mehr klar zu sein, obwohl die Kirche in ihren grundlegenden Dokumenten das immer wieder betont, dass es Christus selbst ist, der seine Kirche beschenkt mit dem Charisma des gottgeweihten Lebens. Wir werden das jetzt hier nicht alles darlegen können, aber ich mache alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich mache ihnen Mut, Lumen Gentium 42, 43 zu lesen, Pastoris Dabo Vobis zu lesen, sich anzuschauen und dann auch wieder Freude finden an dem, was uns einfach in der Priesterweihe, in diesem Sakrament geschenkt wird, der Welt und der Kirche. Und ohne dieses Geschenk ist Kirche im Vollsinn, wie wir es in der katholischen Kirche verstehen, gar nicht möglich. Also, die erste These besteht eine Unwissenheit über das Wesen des Weihepriestertums und des gottgeweihten Lebens. Wir müssen über diese Dinge widersprechen, wir müssen sie als etwas sehr Positives und Schönes auch vertreten innerhalb der Gesellschaft und unseres Umfeldes. Also da gibt es Nachholbedarf und diese Sendereihe ist ja auch darauf ausgerichtet, davon und darüber zu sprechen. Die These 2. Nur ein sehr hohes Ideal, eine lebensrettende und lebenssinnstiftende Mission können einen jungen, intelligenten Menschen dazu veranlassen, eine gottgeweihte Lebensform zu wählen. Also es geht nicht um etwas Banales, sondern es gilt auch wieder, das gottgeweihte Leben, das Priestersein zu verorten in grundlegenden Fragen und Perspektiven, wie es geht um ewiges Leben oder Tod. Es geht um echten Lebenssinn oder ein sich verlieren. Es geht um Erlösung, Heilung, Befreiung oder die Menschen einfach in den Gebundenheiten in Leid und Not zu überlassen. Es geht um das Anbieten eines Verständnisschlüssels für alle Lebensphänomene. Ich denke gerade an das Geheimnis des Kreuzes. Es geht um gültige Wegweisungen in allen Lebenslagen. Es geht letztlich um dieses radikal Verwiesensein auf das Handeln Gottes im Gottgeweihten oder im Priester, dass einmal der Gottgeweihte und der Priester selber glauben muss, dass ihm etwas anvertraut ist, das Lebensqualität hat, das ewiges Leben stiften und vermitteln kann. Es geht um etwas sehr Großes. Ich kann mir persönlich nichts Größeres und Wichtigeres vorstellen, als das, was ich durch Ordensmann und Priester bin. Ich kann mir nichts Wichtigeres und Schöneres vorstellen. Aber das muss auch wieder ins Wort gebracht werden, davon muss auch wieder die Rede sein dürfen, auch innerhalb kirchlicher Kreise. Wir haben eine berechtigte, starke Betonung des allgemeinen Priestertums erfahren in der katholischen Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Aber das hat ja in keiner Weise das Ziel, das Weihepriestertum zu vernebeln oder nicht die Größe und Schönheit mehr zu sehen. Hier scheint es schon auch wieder eine Akzentsetzung zu brauchen, gerade für junge Menschen, denn niemand wird sein Leben geben oder einen Lebensstil wählen, der dem gottgeweihten Leben zutiefst zu eigen ist oder dem Priester, wenn er nicht versteht, es geht hier um sehr viel. Es geht um das Eigentliche, es geht um das ewige Leben, an dessen Vermittlung wir mitwirken dürfen. Und die Grundlagen, die es dafür braucht, die dürfen wir den Menschen anbieten. Es geht um etwas sehr Großes, etwas sehr Heiliges. Zutiefst dem Menschen Eigenes und Gerechtes und dem Menschen Gerechtes. Also diese Dimension muss auch wieder ins Bewusstsein kommen. Wir sind nicht jemand, der neben einem ganz breiten Angebot von Heilslehren halt jetzt noch die 728. Idee dazu gibt. Nein, es geht um ein Hineingenommensein in die Sendung und Salbung des Gottessohnes selbst zur Heimholung der ganzen Schöpfung. Also die zweite These war, nur ein sehr hohes Ideal, nämlich jenes, das dem gottgeweihten Leben und dem Priestertum zu eigen ist, eine lebenssinnstiftende Mission, werden einen jungen Menschen dazu bringen, auch eine solche Lebensweise zu suchen und zu finden. Ich denke, bei allem Bemühen um geistliche Berufungen und um das Darlegen ganz vielfältiger und vielschichtiger Aspekte, die zum geistlichen Leben gehören, bedarf es, das ist die These 3, einer Konzentration unserer Aufmerksamkeit und Kräfte auf das hin, was Gott schenkt und tut. Es bedarf einer Unterscheidung der Geister in Bezug auf Berufungen dahingehend, dass man sich die Frage stellt, was ist jetzt rein menschlich oder natürlich und was wirkt der Heilige Geist? Eine rein innerweltliche Sicht, reines Menschenwerk, das gibt es in der Kirche, so sage ich mal etwas salopp, schon mehr als genug. Wir aber sind Gott geweiht. Und ein Römer hätte das noch verstanden. Weihe bedeutet aus dem Profanen herausgenommen und Gott übergeben für das Handeln Gottes am Menschen oder für den Dienst der Menschen vor Gott. Aus dem Profanen herausgenommen und gleichsam Gott übergeben. Und das zu der Frage, was ist das Heilige, das Gottgegebene? Und einer Konzentration unserer Kräfte, unserer Kommunikation auf das Handeln Gottes hin. Das wird ein weiteres Element sein, das die Qualität hat, geistliche Berufungen wieder lebendig werden zu lassen. Oder ich könnte es auch andersrum formulieren. Es wird in Menschen die Sehnsucht stärken, sich wirklich wieder ganz Gott hinzugeben und einen solchen Beruf zu wählen oder sich dafür zur Verfügung zu stellen. Ich könnte auch sagen, denn niemand gibt sich diese Berufung ja selbst, sie zu entdecken und den Mut haben, ihr zu folgen. Also, und damit sind wir bei der These 4, priesterliches Leben und Berufungspastoral müssen die ontologische, die seinsmäßige Dimension des Getauft- und Geweihtseins wiedergewinnen und ins Zentrum nehmen. Wir kümmern uns zu sehr auch in der Priesterausbildung um menschliche Befähigungen und Verhaltensweisen, um soziologische, psychologische Ausbildungen, um handwerkliche Fähigkeiten. Das sind alles gute Dinge. Aber wir vernachlässigen, so scheint es uns, und kultivieren zu wenig die ontologische Glaubenssicht, die freilich eingebettet sich finden muss in einem starken Vorsehungsglauben, sie abzielt auf echte Selbsthingabe und fruchtbar wird in einem Ringen um diese übernatürliche Liebe, die Agape, die wir in Jesus Christus voll ausgebildet sehen und die er uns ja so mitteilen will, dass wir Tempel dieses seines Heiligen Geistes, dieser Liebe sind und der Welt damit etwas bieten, was sie aus sich heraus gar nicht hervorzubringen imstande ist. Man könnte natürlich auch nochmal die Frage stellen, ich habe das auch thematisiert innerhalb der Regentenkonferenz damals, als ich noch Direktor im Priesterseminar Leopoldinum war, lassen wir uns auch für unsere Ausbildung in ausreichendem Maße etwas sagen durch die Berufungen, die Gott heute weckt und schenkt? Oder haben wir vielleicht in manchen Situationen einen zu großen Anspruch, die Berufungen, die uns heute anvertraut werden, so, ich verwende mal ein Wort, zu domestizieren, dass sie hinpassen auf eine Pastoral, wie wir sie jetzt vor Augen haben, also ich spreche, alle müssen Pfarrer werden, obwohl vielleicht der Heilige Geist uns auch schon ganz andere Wege zeigen will, wie man Priester sein, wie man gottgeweiht leben kann, um eben das Evangelium in die Welt von heute hinein wirklich zu transportieren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass unsere pfarrlichen Strukturen, wie wir sie heute haben, so notwendig und lebensstiftend sie sind, aber immer noch Verhaltensmuster haben und auch Muster und Tätigkeitsbereiche, die Kraft und Zeit und Geld kosten, die aber den Großteil der Menschen einfach nicht mehr erreicht. Also die vierte These war, abziele mehr auf die ontologische Dimension, das seinsmäßige Ausgestattetsein in der Teilhabe an der Salbung und Sendung Jesu Christi selbst, um von dort her auch mit größerer Kreativität zuzulassen, was die Einzelnen im Herzen haben für den Aufbau des Gottesreiches. Die These 5. Berufungspastoral ist in erster Linie Gebet um Arbeiter für den Weinberg Gottes. In Lukas 10,2 heißt es, die Ernte ist sehr groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte auszusenden. Was er euch sagt, das tut, heißt es in Johannes 2,5. Und ich frage mich, tun wir wirklich, was uns der Herr hier aufträgt? Und tun wir es regelmäßig? Und mit wirklichem Herzensengagement? Ich denke, ein zentrales strategisches Ziel einer Berufungspastoral muss es sein, dass es in allem Verein, in allen Gemeinschaften ein regelmäßiges und beständiges Flehen gibt um Arbeiter im Weinberg des Herrn. Also Berufungspastoral muss darauf abzielen, dieses regelmäßige Gebet zu etablieren und zu fördern. Und hier darf ich einen kleinen Einschub machen. Wir haben am Tag des Guten Hirten, am 22. April, für die Erzdiözese Wien einen Tag der geistlichen Berufung in Organisation unter dem Titel Bittet den Herrn der Ernte. Wir wollen eine Sternwallfahrt organisieren nach Heiligenkreuz. Und sie beginnt am 21. April, am Samstagnachmittag, mit der Möglichkeit, hier auch die Hochschule zu besuchen, das Priesterseminar und das Stift. Dann um 18 Uhr gibt es eine Pontifikalvesper mit Abt Maximilian Heim in der Stiftskirche. Dann die Möglichkeit zum Abendessen, anschließend das Chorgebet der Mönche. Wir werden eine Rosenkranzprozession machen zur neu eingerichteten Lourdesgrotte in Heiligenkreuz. Die wird dann einmünden in einen Abend der Barmherzigkeit, der Anbetung und des Lobpreises, wo wir den Herrn wirklich bitten wollen, schick uns Arbeiter in deinen Weinberg. Wir werden die ganze Nacht hindurch die Möglichkeit zur Nachtanbetung hier anbieten. Am Sonntag, dann dem 22. beginnen wir um 9 Uhr mit dem Rosenkranz. Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg wird zu uns kommen und ein Pontifikalamt halten. Es wird dann Zeugnisse geben von jungen Priestern und Ordensleuten, die Möglichkeit zum Mittagessen, dann wieder am Nachmittag Einstimmung, Katechese mit Pfarrer Winfried Abel, Aussetzung des Allerheiligsten. Wir werden noch einmal zusammen beten. Und wir möchten auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach alle einladen. Kommen Sie, lassen Sie uns gemeinsam auch einmal im Miteinander, in einem größeren Miteinander, wirklich dafür beten, dass der Herr Arbeiter in seinen Weinberg schickt. Und dass wir uns da gegenseitig auch bestärken. Also es geht bei diesem Tag der geistlichen Berufung jetzt weniger um viele Junge, die da kommen mögen und ihre Berufung suchen, sondern wir wollen die Beter stärken. Also alle, die das im Herzen haben, auch dafür zu beten, freuen wir uns, wenn Sie dabei sind. Das ist organisiert eben von der Erzdiözese Wien in Heiligenkreuz, weil wir dort eine gute Infrastruktur zur Verfügung haben und auch manches zeigen können. Weihbischof Wörner wird aus Augsburg kommen. Es gibt Leute, die schon Busse organisieren. Wenn Sie dazu Möglichkeiten haben, seien Sie mit dabei. Wir werden auch Ihnen Handreichungen zur Hand geben, wie Sie vielleicht im kleinen Kreis bei sich zu Hause dann einen Kreis, eine Gebetsinitiative setzen können und andere einladen, in diesem Anliegen zu beten. Dann vielleicht noch die These 6 und 7. Die These 6, vieles in der Berufungspastoral steht und fällt mit den Priestern und Ordensleuten selbst. Wir glauben in unserer Arbeitsgruppe, dass es notwendig ist, priesterliche Identität, gottgeweihte Lebensidentität, bei den Priestern und Ordensleuten selbst zu stärken. Wir erleben das nicht selten, dass wir Priester erleben, die müde geworden sind, die sich manchmal erleben wie wirklich Einzelkämpfer. Es geht auch darum, Freiräume zu schaffen, in denen wir Priester und Ordensleute stärken, in ihrer Identität, in ihrer Handlungsweise auch. Johannes Paul II. Hat immer wieder eingeladen, auch neue Formen des Gemeinschaftslebens zuzulassen, wo man einfach im Miteinander das Seine auch gut leben und ins Werk zu setzen, besser imstande ist. Es war immer auch eine Entwicklung, dass in Krisensituationen sich neue Gemeinschaften gebildet haben, auch Gebiete, die sich gegenseitig stützen konnten, um dem Auftrag ein klares Profil zu verleihen. Wir wollen Priestergebetskreise fördern und man muss wohl auch Missstände in den Blick nehmen und konsequent an deren Überwindung arbeiten. Die siebte und letzte These: Wir müssen in der Berufungspastoral Rechnung tragen, dass Lebensentscheidungen heute viel schwerer getroffen werden von jungen Menschen wie vielleicht noch vor 70, 80 Jahren. Pater Karl Wallner hat es mal so formuliert: Früher sagte man, es prüfe, wer sich ewig bindet. Heute prüft sich ewig, wer sich ein wenig binden will. Menschen haben sehr viele Möglichkeiten in ihrer Lebensgestaltung und es fällt oft nicht leicht, in der heutigen Atmosphäre dauerhafte Lebensentscheidungen zu fällen. Da bedarf es der Hilfestellungen. Denn junge Menschen brauchen Erlebnisräume, das erleben wir sehr stark in Heiligenkreuz, in denen sie sich erstmal sozialisieren können. Einfach leben, mitleben können, darum gibt es daher auch Häuser, wo jemand noch nicht gleich sagt, ich werde jetzt Priester oder Ordensmann, sondern nach dem Wort komm und sieh. Sie beginnen vielleicht mit dem Studium, sie geben sich selber eine christliche Ordnung, sie lernen ein Leben, das immer mehr vielleicht auch den Charakter eines priesterlichen Lebenszieles erwerben kann. Es bedarf also solcher Erlebnisräume. Wir müssen dem Rechnung tragen, dass Lebensentscheidungen heute viel schwerer fallen. Wir müssen auch Orte schaffen, an denen Glaube erlebbar wird. Nicht billig, anspruchsvoll, aber doch Lebensräume und graduelle Zugehörigkeiten ermöglichen. Es gibt auch die schöne Initiative in Augsburg, das Basical, wo Abiturienten für ein Jahr zusammenleben und einfach Grundlegendes des Glaubens erlernen, auch durch praktisches Tun. Und aus diesem Basical, das noch recht jung ist, sind schon einige Berufungen auch gewachsen. Also somit noch einmal diese sieben Thesen. Es gibt eine große Unwissenheit über das Wesen des Weihepriestertums und des gottgeweihten Lebens. Das hohe Ideal, das ihm zu eigen ist, muss auch wieder benannt werden. Es geht um Lebenssinn, es geht um Tod und Leben letztlich nicht. Es geht um Erlösung, Heilung und Befreiung für die Menschheit und für die Welt von heute, um Hilfestellung für ein gelingendes Leben in Fülle. Es bedarf einer Konzentration unserer Kräfte, das war die dritte These, auf das, in was Gott wirkt und Gott tut in der Berufung, im gottgeweihten Leben und im Priestersein. Wir müssen wieder mehr abheben auf die ontologische Dimension des Getauftseins und des Geweihtseins. Das war die vierte These. Die fünfte: Berufungspastoral muss in erster Linie ein Gebet sein um Arbeit im Weinberg und es muss das Anliegen von Berufungspastoral sein, wirklich in allen Gemeinschaften, in jeder Kirche ein Gebet zu etablieren für Arbeit im Weinberg und die Menschen dazu zu motivieren. Die sechste These war: Vieles in der Berufungspastoral steht und fällt mit den Priestern und den Ordensleuten selbst. Es geht um eine Stärkung ihrer Identität, Schaffen von Freiräumen, dass das, was sie selber sind, auch wirklich leben können, so wie sie es im Herzen auch vorfinden. Es geht um neues Gemeinschaftsleben und Priestergebetskreise. Die siebte These, junge Menschen brauchen Erlebnisräume, in denen Berufungen sich zeigen und entfalten kann. Wir müssen uns bewusst sein, dass Lebensentscheidungen heute schwerer getroffen werden können und das muss einfach mit berücksichtigt werden. Dann habe ich sehr viel gesprochen. Ich denke, wir machen ein paar Takte Musik.
Bittet den Herrn der Ernte, ja, dieses Lied von Pater Roland Faustin, das hat den Titel unserer Sendung auch aufgegriffen, in der es mit Pater Dr. Anton Lesser, Rektor des Passionistenklosters und der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Niederösterreich, in unserer Serie, der unter diesem Thema halt, unter dem Thema das Thema Berufung, Priestertum, Weihepriestertum und Ordensberufungen für uns immer wieder ins Programm bringt. Wir haben gerade eben diese sieben Punkte der Berufungspastoral gehört, die in einer Gruppe mit Pater Anton Lesser erarbeitet wurden. Und in diesen Punkten ist unter anderem auch der zweite Punkt gewesen, das hohe Ideal muss benannt werden. Und was ist die Dimension des Geweihtseins und des Getauftseins? Und da wird Pater Anton Lesser jetzt noch einmal ansetzen, indem er noch mal verdichtet spricht über das Wesen des Weihepriestertums.
Ich danke sehr für diese Möglichkeit hier auch. Wir hatten ja in den vorhergehenden Sendungen drei Sendungen etwa gehalten über das Eigentliche des Weihepriestertums. Wir haben uns entlang gehandelt an den Texten der Heiligen Schrift, die auch das Zweite Vatikanum verwendet, was die Presbyter im ersten Petrusbrief sind. Wir haben die pastorale Aufgabe der Priester und Bischöfe erläutert, die das Erbe verwalten, das Jesus durch sein Blut erworben hat. Wir haben über das pastorale Dienstamt als Gabe des verherrlichten Christus an seine Kirche nachgedacht, anhand des Epheserbriefes im 4. Kapitel 7 bis 12. Wir haben über das Wesen des Leitens, des Hirtseins gesprochen, anhand des Hebräerbriefes. Dort Hebräerbrief 13, 7 bis 17. Wir haben dann zur spezifischen Gabe des Dienstamtes einiges gehört, also dieser Geistgabe, und auch die spezifische Form der Hirtenliebe in den Blick genommen. Ich möchte jetzt einfach eine so zusammenfassende Darstellung versuchen, um dieses Besondere und das Eigentliche, das in der Priesterweihe vermittelt wird, in der Perspektive des katholischen Glaubens Ihnen nahezubringen. Man könnte formulieren, aus der Frucht des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu Christi wird den Aposteln bzw. den von ihnen eingesetzten Hirten als eine Gabe das Evangelium vom Heil anvertraut. So stellt es der erste Timotheusbrief dar. Diese Gabe ist das besondere Geschenk des auferstandenen Herrn an seine geliebte Braut, die Kirche. Und die Gabe besteht einmal im Heil an sich, in der Rettung, der Erlösung des Menschen. Sie besteht auch in der Offenbarung darüber, was das Heil ist und wie es sich verwirklicht. Und diese Gabe besteht, und damit kommen wir zum Hirtenamt, in einer spezifischen Vollmacht und Kraft für die Verkündigung des Evangeliums und des Heils, für das Vermitteln des Heils an die Glaubenden und eben eine spezifische Vollmacht für das Leiten und Bewahren der Gemeinde im wahren Glauben. Das ist die Perspektive. Diese in der Weihe empfangene Gabe Gottes ist den Aposteln und ihren Nachfolgern als ein Gesamtes anvertraut. Sie stehen mit ihrem ganzen Sein im Dienste dieses Geschenkes. Sie stehen in einem Mittlerdienst, etwas Bleibendes ist, sagt 4,14 im 1. Timotheusbrief der heilige Paulus. Die spezifische Aufgabe des Hirten besteht nun darin, das Gnadengeschenk des Heiles, welche im Glaubensgut selbst enthalten ist, für sich selbst, für die ihnen anvertraute Gemeinde und für die Seelen unversehrt und vollständig zu bewahren. Darauf verweist Paulus im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel. Darüber hinaus umfasst dieser spezifische Hirtendienst die Verpflichtung, diesen heilswirksamen Glauben allen zu verkünden, und sie werden über diesen Dienst Rechenschaft ablegen müssen, und zwar hinsichtlich des Bewahrens des Glaubensgutes in Reinheit und Vollständigkeit und hinsichtlich ihres Verkündigungsauftrages. Im Timotheusbrief zeigt sich die besondere Ausstattung, die Gnadengabe des Heiligen Geistes für die kirchlichen Hirten, und zwar in Abhängigkeit von der Auflegung durch die Hände, wie wir es im 1. Timotheusbrief 1,18 und 4,14 vorgestellt bekommen. Die besondere durch die Auflegung der Hände vermittelte Geistgabe ist notwendig für die Ausübung eines kirchlichen Hirtenamtes, denn sie beinhaltet sowohl das Glaubensgut selbst als auch die Kraft und die Liebe für die Verkündigung und Bewahrung der heilsvermittelnden Frohbotschaft Gottes sowie eine spezifische Besonnenheit, die dafür notwendig ist. Hier gilt es natürlich festzuhalten, dass sowohl der Hirte als auch das Volk im Glauben an diese Ausstattung, diese annehmen und zulassen muss, nicht? Insofern ermutigt ja Paulus auch den Timotheus, empfache die Gnade wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Diese Gnadengabe, von der hier die Rede war, die muss geglaubt werden und sie muss, wie es Paulus formuliert, wieder entfacht werden, zugelassen werden. Ich muss damit in meinem Leben hineingehen, damit sie in mir greifen und mich ausfüllen und damit den Menschen zur Verfügung gehalten werden kann. Das besondere Dienstamt des kirchlichen Hirten in und mit Christus, dazu ist zu sagen, das Hirtenamt ist in seinem ganzen Wesen Teilhabe am Reich des dreifaltigen Gottes und an seinem Heilswirken für den Menschen durch Jesus Christus. Das können wir bei Lukas nachlesen, 10,16, 22, 28, auch bei Matthäus 10,40. In diesem Sinn versteht die Kirche ihr Leitungsamt an sich und alle spezifischen Ausgaben aus dem Verhältnis mit Jesus Christus. Der konstituierende Ursprung und auch der eigentlich Agierende und Handelnde ist im Hirten Christus selbst, beziehungsweise der Heilige Geist. Die Sendung Christi und die Sendung der von ihm Eingesetzten ist ein und dieselbe. Christus ist vom Vater geheiligt und gesandt, schreibt Johannes in 10,36. Er nimmt seine Sendung in völliger Einheit mit dem Vater wahr und verkündet und wirkt nur, was er im Vater sieht, also einen völligen Gehorsam gegenüber dem Vater. Johannes 14,10. In diese seine Sendung beruft er nun Apostel. So wie er vom Vater gesendet ist, so sendet er die Apostel. Johannes 20,21. Wer sie aufnimmt, nimmt ihn auf, Matthäus 10,40. Wer sie hört, hört ihn, Lukas 10,18. Sie werden die Werke vollbringen, die er selbst, Christus selbst, vollbracht hat und noch größere, denn er geht zum Vater. So beschreibt es Johannes in 14,12. Er ist bei ihnen bis zum Ende der Welt. Der Hirtendienst der Apostel vollzieht sich also in völliger Abhängigkeit vom obersten Hirten oder obersten Hohenpriester, der Christus selbst ist. So ist das Dienstamt, das Hirtenamt in seinem Wesen, in seinem Handeln und Ziel seines Handelns ganz auf Christus hingeordnet. Der Hirtendienst ist eingesetzt, damit die Kirche und die einzelnen Gläubigen immer mehr christusförmig werden können. Damit die ganze Kirche, also alle Gläubigen, immer mehr und klarer Christus darstellen können, so fördert der Hirtendienst, ein wahrer, authentischer Hirtendienst, ein Wachstum in Christus und auf Christus zu und muss dies auch fördern. Dabei ist Christus selbst im Hirten, der eigentlich Handelnde, so beschreibt es der Hebräerbrief 6,19-20, der vom Himmel her spricht. Christus ist es, der seine Herde durch sein Blut erworben hat. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe hingibt. Johannes 10, 11, Hebräerbrief 13, 20, Offenbarung 7, 17. Auch in diese spezifische Form der Gleichgestaltung mit Christus, dem Haupt und Hirten, sind Priester und Bischöfe in besonderer Weise gerufen. Also die Lebenshingabe ist ein Wesenselement und ein Gut, das der Kirche zukommt und in die Christus uns selber hineinrufen will. Drum ist die Hingabefähigkeit und die Hingabewilligkeit ein entscheidendes Kriterium, ob jemand eine Berufung hat oder eben nicht. Dann gegenüber auch protestantischen Ideen kann man hier sagen, es besteht eine durchgängige Kontinuität in Bezug auf das Einsetzen der Apostel. Die Aufgaben und die Vollmachten, die wir vom Hirtenamt glauben, ausgehend von den Lebzeiten Jesu über die apostolische und unmittelbar nachapostolische Zeit. Es lässt sich da keine Lücke oder Verschiebung feststellen oder die Idee, dass sich die Gemeinde selber Hirten gegeben habe, lässt sich in dieser Perspektive eigentlich nicht beweisen. Also das Hirtenamt wird selber von Christus eingesetzt. Wir können das bei Markus 3,13 nachlesen. Das Apostelamt ist immer ein herausgehobenes Amt im Neuen Testament. Der besondere Stand der Bischöfe und Presbyter geht aus dem apostolischen Amt hervor. Auch das lässt sich gut belegen durch Schrifttexte. Und die Apostel setzen ja ihrerseits wieder Bischöfe und Priester ein. Wir sehen das an unterschiedlichen Stellen. Apostelgeschichte 15,6, 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Dann noch eine kurze Idee auf die Perspektive Hirt und Herde. Die Herde gehört Gott allein. Das wird sehr deutlich im 1. Petrusbrief und in der Apostelgeschichte 20,28. Sie besteht nach dem 1. Petrusbrief aus den verirrten Schafen, die wegen des erlösenden Wertes des Kreuzesopfers Christi von den Hirten zu ihm zurückgeführt werden können. Hier haben wir auch sehr schön dargestellt, Eucharistie, die Feier des Erlösungsopfers als Mittel, Menschen wieder zurück zum eigentlichen Hirten Jesus zu führen. Die besondere Aufgabe des kirchlichen Hirten kann als ein wohlwollendes, wachsames, umsichtiges Hüten beschrieben werden, nach dem 1. Petrusbrief. Und dieses umsichtige Behüten vollzieht sich, wie wir schon gesagt haben, immer in der Abhängigkeit vom obersten Hirten, der Jesus selber ist. Und dem auch Rechenschaft zu geben ist über die Art und Weise, wie wir unseren Hirtendienst eben wahrnehmen. Wir sollen das Evangelium verkünden, das bezeichnet wird als ein Wort der Gnade, das in sich das Heil trägt. Die Verkündigung und die anvertraute Herde gilt es von Fehlern und Irrlehren zu bewahren. Darin besteht ein zentrales Aufgabengebiet der Hirten. Denn das Wort Gottes vermittelt ja selbst das Heil nach dem Römerbrief 1,16 und Apostelgeschichte 20,28. Das Evangelium baut die Kirche in jedem einzelnen Glied und in der Gemeinschaft als Ganzes auf. Und es handelt sich bei dieser Verkündigung um ein Lehren in der Kraft des Wortes Gottes. Die Wirksamkeit der Lehrtätigkeit resultiert ausschließlich aus der Wirkkraft des Evangeliums selbst. Insofern sind Hirten niemals Eigentümer, sondern Diener des Wortes Gottes. Sie sollen darüber hinaus die Menschen zur Umkehr rufen. Markus 6,12. Dämonen austreiben, Kranke heilen. Markus 6,7 und an anderen Stellen so vorgegeben. Sünden vergeben. Johannes 20,23. Die Auferstehung Jesu bezeugen. Alle Menschen zu Jüngern Jesu machen und sie taufen. Matthäus 20,28,18. Die Menschen mit und die Jünger belehren. Ihnen die Hände auflegen zum Empfang des Heiligen Geistes, Eucharistie zu seinem Gedächtnis feiern und sie verfügen über eine spezifische Binde- und Lösegewalt, wie Matthäus 16,19 dies bezeugt. Für all ihr Tun sind sie ausgestattet durch den Heiligen Geist. Er führt die Auserwählung durch, also Auserwählung und Einführung in den Hirtendienst erfolgen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das kann man in der Apostelgeschichte schön nachlesen. Der pastorale Dienst wird immer unter dieser Gnade vollzogen und die Gnade bezeichnet in der Apostelgeschichte neben der Güte Gottes gegenüber den Gläubigen auch die Wirkweisen des Heiligen Geistes in ihnen. Die Kraft des Heiligen Geistes vermittelt sich in einem inneren Lehren und Erziehen, welches die Hirten und auch die Hörenden in ihrem Glauben an Christus und in ihrer Freiheit zu verkünden stärkt und bereichert. Sie ist der Beistand für diejenigen, das sind die Bedingungen, welche die apostolische Mission weiterführen. Darum gibt es immer einen Konnex zwischen missionarischer Tätigkeit, Evangelisierung und der Erfahrung des Heiligen Geistes. Diejenigen, die glauben und Gott gehorchen, werden dieser Kraft des Heiligen Geistes teilhaftig. Und die Verkündigung des Wortes, der Gnade, des Evangeliums bis an die Grenzen der Erde, auf diese Verkündigung hin wirkt der Heilige Geist. Das Bezeugen des Todes und der Auferstehung Christi ist eine spezifische Möglichkeit, zu der der Heilige Geist einen befähigt und eben das Leiten der Gemeinde. Die Kraft des Geistes bewirkt das Reden, so können wir nachlesen, in unterschiedlichen und vielfältigen Sprachen, ruft eine besondere Wirkung in den Herzen der Zuhörer hervor, ermöglicht ein freies Verkündigen und bekräftigt die Verkündigung durch Zeichen, wie es in den Apostelgeschichte 4, 29 bis 31 heißt. Der Geist hilft, eine von Gott in Gott verborgene göttliche Weisheit zu verkünden, das bezeugt der 1. Korintherbrief, die er offenbart und die für jene bestimmt ist, die Gott lieben. Also hier wieder die Voraussetzung und die Liebe für Gott, sich aufmachen, die Weisheit Gottes zu verkünden, missionarisch, evangelisatorisch tätig sein, die Werke Gottes zu vollziehen. Wir haben bei der Berufungspastoral gesagt, es geht darum, die Kräfte auf das hin zu konzentrieren, was Gott tut. Und dann wird auch etwas lebendig werden und erlebbar werden, was im Hirtenamt, in der Priester-, in der Bischofsweihe in besonderer Weise grundgelegt und durch den Heiligen Geist vermittelt wird. Ich möchte hier einen Punkt setzen, wir haben vielleicht ein paar Takte Musik, um noch einige Fragen zulassen zu können.
Ja, und für diese Fragen gebe ich sehr gerne die Telefonnummer durch, 089-517-008-008. Das ist die Nummer zur Sendung Spiritualität. Bittet den Herrn der Ernte mit Pater Dr. Anton Lesser, 089-517-008-008.
Ich
Um Berufungspastoral ging es heute in dieser Sendung aus unserer Reihe Bittet den Herrn der Ernte mit Pater Dr. Anton Lesser, 089-517-008-008. Das ist die Nummer, unter der Sie anrufen können, um direkt mit Pater Anton in dieser Sendung zu sprechen. Frau Straub hat Sie gewählt. Grüß Gott, Frau Straub. Dann höre ich im Hintergrund, vielleicht war es eine andere Hörerin, die sich ohne Namen gemeldet hat. Grüß Gott, ich höre jemanden im Hintergrund.
Ja, das bin ich das.
Ja, gerne. Wir hören Sie jetzt.
Also ich bin hier im Raum Freiburg, Karlsruhe. Und ich frage mich, was die jungen Priester gelehrt bekommen. Also ein geistlicher Priester, der jetzt als Diakon da ist, Der ist mir sehr aufgefallen. Der hat auch gesagt, dass er seine Hände und alles, was er hat, zur Verfügung stellt und damit arbeitet, so wie der Pfarrer Finn das auch tut. Und die anderen, die machen ihren Dienst. Und wenn es an innere Heilung geht oder etwas Besonderes, was in eingeweihten Kreisen bekannt ist, dann strecken sie die Flügel. Also, und die wissen das gar nicht mehr. Da ist keine Handauflegung, da ist kein Gebet in Vollmacht. Das kennen die alles nicht und das weisen die alles von sich. Und wenn sie irgendwas merken, was schwierig ist, dann weisen sie das weg und schicken den zum Psychiater oder wollen das machen.
Ich glaube, wir haben verstanden, was Sie meinen, denn Pater Anton, bleiben nur wenige Minuten, um zu antworten. Die möchte ich ihm jetzt gerne geben. Also Pater Anton, da ist die Frage eben, das empfindet unsere Hörerin so, es gibt viele Priester, die so von dem wirklich, was dem Weihepriestertum mitgegeben ist, auch als Vollmachten, als Möglichkeiten, den Menschen im Dienst an den Menschen zu sein, das alles gar nicht mehr so richtig bewusst ist.
Gut, es waren jetzt ganz unterschiedliche Themen. Das eine ging in den Heilungs- und Befreiungsdienst, der natürlich Teil des kirchlichen Dienstes ist und auch gesehen werden muss und auch zum Teil wiedergewonnen werden muss, ohne jeden Zweifel. Das war ja auch das, was ich versucht habe, in den 7 Thesen der Berufungspastoral zum Teil zumindest mitzuformulieren. Also dieser Zug hin zum Seinsmäßigen, die Konzentration auf das, was Christus tut. Ich glaube, dem müssen wir einfach im pfarrlichen Leben und auch die Hirten in ihrem Dienst wieder mehr Rechnung tragen. Denn wenn wir, und das möchte ich mal vielleicht auch etwas ungeschützt hier sagen, wenn wir nur innerweltliche Weisheit kommunizieren und vermitteln wollen, dann braucht es uns letztlich nicht. Das können andere besser. Sondern es geht wirklich darum, glauben wir an das, was Jesus den Aposteln mitgibt, und nehmen wir den Auftrag, den er den Aposteln und seinen Jüngern gibt, wirklich ernst und setzen wir das um. Es ist dort alles grundgelegt. Natürlich muss man, und da ist die Kirche, sind auch die kirchlichen Stellen in vielen Bereichen sehr bemüht. Wir kommunizieren in eine moderne Welt hinein, die natürlich auch eine eigene Sprache hat, ein eigenes Umfeld, eine Lebenswelt hat. Und das ist schon auch nicht einfach. Aber die Grundlage unseres Handelns, und da gebe ich der Hörerin sehr recht, muss der Auftrag sein, den Jesus seinen Aposteln und den Jüngern mitgegeben hat. Und auch das, was wir glauben, was er durch das Hirtenamt oder das gottgeweihte Leben auch vermitteln will.
Und vielleicht noch ganz kurz, wenn jetzt Hörer selber nicht Priester sind, aber gerne sagen, ich möchte das meinem Pfarrer so gerne vermitteln, was können Sie am besten tun?
Ja, es gibt schon zahlreiche Vorträge, die wir haben. Vielleicht können Sie den einen oder anderen einfach mal so anbieten, wenn das klappt. Aber auch, ich würde wirklich sagen, gehen Sie auf Ihre Priester zu und sagen, wir möchten gern für gute Arbeit im Weinberg beten. Beten Sie, beginnen Sie. Das gibt dem Herrn die Möglichkeit, auch etwas zu tun. Und man kann sich auch dort, wo Priester vielleicht dafür nicht ganz offen sind, dann treffen sie sich zu Hause und beten sie für gute Arbeit im Weinberg. Beten sie auch für ihre Priester und für ihre Bischöfe. Das ist schon etwas, was wir sind in einem nicht kleinen Spannungsfeld zu Hause. Und es bedarf wirklich viel Heiligen Geistes und auch der Gebetsunterstützung, dass wir in der Welt wirklich Licht sind und Salz der Erde und nicht vom Zeitgeist ganz gefressen werden.
Vielen Dank, Pater Dr. Anton Lesser, für diese weitere Sendung aus der Reihe Bittet den Herrn der Ernte. Es geht weiter am Dienstag, dem 21. Februar, wieder um 14 Uhr in der Sendereihe Spiritualität, weiter mit dieser Serie über Priesterberufungen und Ordensberufungen mit Pater Anton Lesser. Vielen herzlichen Dank für heute. Alles Gute. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ihnen allen einen gesegneten Nachmittag. Und Pater Anton bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen dafür.
Ich darf ihn noch einladen, also den Segen nochmal mit dem Hinweis auf unseren Tag der geistigen Berufung im Stift Heiligen Kreuz. Es wäre schön, wenn wir aus vielen Gegenden zusammenfinden, um in diesem Anliegen zu beten. 21. und 22. April, Guthirtensonntag 2018. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Und der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Und so segnen nun alle Zuhörer und alle, die im Hirtendienst und im gottgeweihten Leben stehen, in der erlösenden Kraft seines kostbaren Blutes und durch die Verdienste seiner heiligen Wunden mit der ganzen Fülle der Erlösungsgnaden, er der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Alles Gute und danke für die Sendung.